Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Die einen sprechen von Pestiziden, die anderen lieber von Pflanzenschutzmitteln. Herbizide, Fungizide und Insektizide können ein Segen sein, wenn es droht, dass ganze Ernten durch Schädlinge vernichtet werden. Klar ist aber auch, dass der Einsatz solcher Chemikalien Nebenwirkungen haben kann. Heute präsentiert die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, und dem Pestizidaktionswerk PAN gemeinsam ihren Pestizidatlas. Über dessen Aussagen spreche ich hier gleich auch mit Frank Gehmer. Er ist Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes Agrar, IVA, und vertritt also die Agrarchemiebranche. Außerdem stellen wir Ihnen vor, wie die baden-württembergische Stadt Waiblingen bereits im Jahr 2035 klimaneutral werden will, und im Verbrauchertipp erfahren besonders schnittige E-Bike-Fahrer, welche Helme bei höherem Tempo sinnvoll sind. Heute präsentieren die Heinrich-Böll-Stiftung, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND, das Pestizidaktionsnetzwerk PAN gemeinsam ihren Pestizidatlas. Deren kritische Grundhaltung wird schon im Untertitel deutlich. Daten und Fakten zu Giften in der Landwirtschaft, lautet der. Daniela Siebert konnte vorab mit Autorinnen sprechen.
Weltweit würden so viele Pestizide ausgebracht wie nie zuvor, konstatiert der Pestizidatlas gleich im Vorwort. Etwa 4 Millionen Tonnen pro Jahr. In Deutschland ist die Nutzung zwar rückläufig, doch in vielen anderen Staaten überhaupt nicht, wie eine Weltkarte mit der Überschrift »Kein weniger in Sicht« veranschaulicht. Südamerika ist sogar rot markiert, weil dort weltweit am meisten pro Hektar ausgebracht wird, 2 bis 3 Mal so viel wie in Europa. Susan Haffmanns vom Pestizidaktionsnetzwerk skizziert die enorme Zunahme am Beispiel Brasiliens. Dort habe es in 15 Jahren eine Steigerung um 300% gegeben.
Wir sehen da einen Zusammenhang. In der Zeit, in der sich dort die genetisch veränderten großen Kulturen Soja und Mais enorm ausgedehnt haben, hat auch der Pestizideinsatz dort sehr stark zugenommen. Wir sehen auch, dass gerade in Brasilien die Politik der letzten Jahre extrem freizügig war, was die Neuzulassung von Pestiziden anbelangt.
Auch welche Kategorien von Pflanzenschutzmitteln welche Rolle spielen, entschlüsselt der Atlas. 50% machen Herbizide aus, also Mittel gegen unerwünschte Pflanzen. 30% sind Insektizide und fast 20% Fungizide, die gegen Pilzerkrankungen eingesetzt werden. Da die Klimaerwärmung die Ausbreitung von Schädlingen begünstigt, könnte der Einsatz von Pestiziden noch zunehmen, befürchten die Autoren. Deutschland gehört zu den wichtigsten Exporteuren von Pflanzenschutzmitteln. Bayer und BASF finden daher besondere Aufmerksamkeit im Atlas, zumal sie auch im Saatguthandel führend sind. Die wichtigsten Abnehmer leben in Südamerika und Asien, zunehmend auch in Afrika. Dass auch Stoffe exportiert werden, die in der EU verboten sind, finden die Autoren des Atlas besonders fragwürdig. Die Situation in Deutschland beschreibt der Atlas mit wenig Vielfalt, wenig Fortschritt. Es werde nicht transparent gemacht, wie viel Mittel Landwirte auf ihren Flächen ausbrächten. Zwar hätten die Behörden Indizes, wie häufig etwa Apfelbäume, Trauben oder Hopfen gespritzt würden. Aussagen über die Wirkungen auf Umwelt und Gesundheit ließen sich daraus jedoch nicht ableiten. Es gäbe in Deutschland keine effektive Politik zur Reduktion von Pestiziden, heißt es im Atlas. Katrin Wenz vom BUND bemängelt in diesem Zusammenhang längst nicht nur den Nationalen Aktionsplan Pestizide.
Der hat eigentlich nicht dazu geführt, dass Pestizide nennenswert reduziert wurden. Er hatte auch keine konkreten Ziele. Frau Klöckner hat das Glyphosatverbot lange verschleppt. Das Insektenschutzgesetz ist sehr, sehr schwach. Wir hatten einige konkrete Verbote von Neonicotinoiden, aber auch hier gab es dann in allen möglichen Bundesländern Notfallzulassungen. Auch die neue Bundesregierung hat kein konkretes Minderungsziel.
Zum Thema Rückstände lassen einem manche Texte und Grafiken im Heft den Appetit vergehen. Zwar sind in Deutschland und der EU weniger Rückstände erlaubt als in vielen anderen Ländern, trotzdem landet auch viel davon auf unseren Tellern. Beispielsweise lässt eine Bildtafel schlucken. Danach waren 2019 98% der untersuchten Weintrauben und Erdbeeren belastet. Rückstände sind zulässig und unbedenklich, betont die zuständige deutsche Behörde, solange die hier geltenden Grenzwerte eingehalten werden. Auch Katrin Wenz hält die VerbraucherInnen in Europa für relativ gut geschützt. Allerdings:
Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass beispielsweise bei importierten Produkten eben Pestizidrückstände zu finden sind von Pestiziden, die in Europa nicht mehr zugelassen oder noch nie zugelassen waren, weil sie eben in den Produktionsländern praktisch erlaubt sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass eben Rückstände teilweise auch sogenannte Pestizidcocktails enthalten, von denen man nicht genau weiß, wie toxisch sind jetzt eigentlich diese Mischungen von Pestiziden.
Der Atlas nimmt auch zahlreiche unerwünschte Nebenwirkungen von Pestiziden in den Blick. Dazu gehören Vergiftungen bei Menschen, Artenrückgang, die Verbreitung der Stoffe, ihrer Abbauprodukte und unerforschter Substanzcocktails in der Umwelt, in Lebens- oder in Futtermitteln. Lesenswert sind auch wenig bekannte Informationen, etwa, dass es mittlerweile einen Markt für gefälschte Pestizide gibt. Oder dass in dem gerade laufenden EU-Verfahren zur Wiederzulassung von Glyphosat keine neuen Studien zur strittigen Frage der Krebsrisiken vorgelegt wurden. Unpräzise formulieren die Autoren allerdings in Bezug auf den ökologischen Landbau. Ihre Behauptung, dieser komme ohne chemische Pestizide aus, stimmt so nicht. Die Regulierung der Zulassung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist Aufgabe der Politik. Dass die EU-Kommission mit der Farm-to-Fork-Strategie bis 2030 den Einsatz gefährlicher Pestizide halbieren will, notiert der Atlas dazu ebenso wie das weitreichendere Ziel einer europäischen Bürgerinitiative, bis 2035 komplett aus der Anwendung synthetischer chemischer Pflanzenschutzmittel auszusteigen. Eine Umfrage unter jungen Deutschen für den Atlas ergab, dass 2/3 den Einsatz von Pestiziden für gefährlich halten. Allerdings plädieren nur 20% von ihnen für ein komplettes Verbot synthetischer chemischer Mittel. Dass die Lösungen der Politik oft ineffizient sind, zeigt der Atlas am Beispiel der sogenannten Substitutionskandidaten. Das sind Stoffe, die in der EU bereits als problematisch erkannt sind und durch ungefährlichere Alternativen ausgetauscht werden sollen. Alle EU-Länder nutzen diese Mittel jedoch auch weiter. Besonders sorglos ist dabei laut Atlas Ungarn. Susan Haffmanns.
Die ungarischen Behörden sind sehr auf der Seite des chemischen Pflanzenschutzes für Glyphosat, für die Neonicotine, für das Sprühen aus der Luft. Ich will aber noch mal betonen, die EU-Kommission hat festgestellt, dass eigentlich dieses ganze System in der EU in der Praxis tatsächlich nicht so funktioniert wie gewünscht.
Die an sich gute Idee, bekannte problematische Stoffe zu ersetzen, werde also in der gesamten EU nicht realisiert, bedauert die Expertin von Pan. In Ungarn verzeichnet der Atlas daher über 50 weiter genutzte Substitutionskandidaten, in Deutschland 39.
Daniela Siebert stellte Ihnen den Pestizidatlas 2022 vor, den die Grünener Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem BUND und dem Pestizidaktionsnetzwerk PAN heute veröffentlicht hat. Ich bin jetzt mit Frank Gemmer verbunden, dem Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands Agrar. Das ist eine Unterorganisation der Agrarsparte im Verband der chemischen Industrie. Und an dieser Stelle muss ich vorausschicken, der Pestizidatlas unterlag bis gerade 11:30 Uhr einer Sperrfrist. Das heißt, Sie, Herr Gemmer, konnten den ganzen Atlas noch gar nicht studieren. Guten Tag.
Ja, guten Tag, Frau Reimer. Stimmt, ich konnte ihn leider noch nicht einblicken.
Herr Gemmer, im Atlas wird neben aller Kritik deutlich, dass Ihre Mitgliedsunternehmen durchaus daran arbeiten, das Ausbringen von Herbiziden, Insektiziden und Fungiziden hierzulande zu reduzieren. Welche Ansätze verfolgen Sie?
Absolut korrekt. Wir sind bemüht über neue Technologien wie Digitalisierung zum Beispiel, einfach punktgenauer, zielgenauer, teilflächenspezifisch diese Produkte auszubringen. Bedeutet, nur dort zu behandeln, wo dann auch ein Unkraut steht oder wo halt ein Schädling ist. Und dort, wo nicht behandelt werden muss, das auch auszusparen.
Die EU-Richtlinie zur nachhaltigen Verwendung von Pestiziden gibt seit 2009 vor, dass beim Schutz vor Schädlingen nach Alternativen zu den chemischen Verfahren und Methoden gesucht werden muss. Welche Alternativen haben Ihre Mitgliedsunternehmen seit 2009 zu Glyphosat oder auch zu den bienengefährlichen Neonicotinoiden entwickelt?
Grundsätzlich forschen unsere Unternehmen in allen Bereichen an neuen Lösungen. Es ist leider nicht so einfach, einen Ersatz für Glyphosat zu finden. Wir haben uns dazu bekannt, die nächsten 10 Jahre 10 Milliarden alleine in digitale Techniken zu investieren.
Das ist aber jetzt kein Ersatz für Glyphosat.
Nein, ist kein Ersatz. Und zusätzlich 4 Milliarden Euro in die Entwicklung von biologischen Pflanzenschutzmitteln. Also auch hier auf ungefährliche Stoffe teilweise ausweichen zu können. Die Problematik ist halt, diese sind oft sehr spezifisch. Das heißt, wenn ich ein sehr spezifisches Produkt habe, kann ich es auch nur bei einem Schädling einsetzen. Und die anderen Schädlinge werden davon nicht erfasst. Natürlich auch keine Nützlinge, was ja auch der Sinn von der Sache ist. Aber es ist dann schwierig, Lösungen an den Markt zu bringen, die dann wirklich auch den Landwirten helfen, hier gezielt ihre Kulturen zu schützen. Aber wir arbeiten daran und investieren auch sehr viel daran.
Das heißt aber, in den letzten 13 Jahren, die Richtlinie gilt ja seit 2009, ist nichts passiert.
So, wir haben viele neue Produkte an den Markt gebracht. Ein Beispiel, das ist jetzt vielleicht etwas sehr fachlich. Es gibt den sogenannten den Harmonized Risk Indicator. Das ist ein Indikator auf europäischer Ebene, wo die Gefährlichkeit der Produkte eingeschätzt wird mit Pumpsystemen. Der ist seit 2013 um über 30% gesunken. Also wir haben 30% weniger dieser Produkte am Markt als vor 7 Jahren.
Ja, wobei ja die Menge, zum Beispiel, Sie weisen in Ihrer Pressemitteilung auch darauf hin, dass eigentlich die Mengen gesunken sind. Ja. Menge ist ja nicht identisch mit Toxizität. Glyphosat hat eine direkt schädliche Wirkung auf Wasserorganismen. Insekten tötet es zwar nicht direkt, dafür aber alle grünen Pflanzen auf einem Feld. Die Insekten haben dann nichts mehr zu fressen. Dennoch lobbyieren Sie überall in der Europäischen Union für die erneute Zulassung von Glyphosat.
Korrekt. Das hat auch einen sehr guten Hintergrund. Die Alternative zu Glyphosat ist der Pflug. Das heißt, Sie drehen einmal den Acker von oben nach unten und haben oben auch keine Kräuter mehr und keine Nahrung mehr. Sie können feststellen, dass die Landwirte das die letzten Jahre bereits verstärkt gemacht haben. Sie finden immer mehr braune Äcker über Winter, einfach ohne Bewuchs. Auch da ist keine Nahrung dann da. Und wir wollen vor allem mit Glyphosat erreichen, dass wir auch über Winter eine Begrünung haben und dann im Frühjahr kurz vor der Eifsaat, zum Beispiel vor Zuckerrüben, dann diesen Bewuchs abtöten können und dann gleich wieder eine neue Kultur einsehen. Somit haben wir auf der einen Seite Erosionsschutz, das heißt Abschwemmung ist vermindert, weil der Boden bewachsen ist. Und andererseits habe ich eine sehr gute Durchwurzelung der Böden. Wenn ich pflüge, wird auch zum Beispiel Humus abgebaut.
Aber wenn Zwischenfrüchte eingepflügt werden, trägt das auch zum Humusaufbau bei. Ich muss kurz unterbrechen, dem Ökolandbau, irgendwie machen die ja was anders. Dem wird mit seinen sehr eng gesteckten Grenzen für den Pestizideinsatz auf jeden Fall bescheinigt, dass er deutlich mehr Artenvielfalt aufweist als die konventionellen Anbaumethoden. Wenn wir wissen, dass 80% aller Anbaukulturen in Europa von der Bestäuberleistung von Insekten abhängig sind, können Sie sich nicht doch mit dem Gedanken einer Agrarwende und einer anderen Rolle der Chemieindustrie in dieser Agrarwende stärker anfreunden?
Grundsätzlich habe ich am Anfang gesagt, wir arbeiten daran, weniger risikobehaftete Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist die eine Seite. Der Ökolandbau hat auf jeden Fall seine Berechtigung in gewissen Teilen. Man muss aber auch berücksichtigen, dass im Ökolandbau die Erträge 30% im Schnitt, ein Drittel niedriger liegen als im konventionellen Anbau. Das bedeutet, wenn ich die gleiche Menge produzieren möchte, muss ich 50% mehr Fläche beackern.
Das liegt aber auch daran, dass im konventionellen Anbau nicht mit Fruchtwechseln gearbeitet wird, zum Beispiel. Wenn Sie mit Fruchtwechseln arbeiten, dann sind auch die Erträge im konventionellen Anbau immer niedriger, dafür geht es schon dafür die Natur zu?
Klar, nein. Auch im konventionellen Anbau wird mit Fruchtwechsel gearbeitet. Es gibt hier fünfgliedrige Fruchtfolge, wird sehr, sehr technisch dann. Aber von der Sache her müssen Sie Kulturen anbauen, die Sie auch verwerten können. Und wir haben im Ökolandbau ist die Basis, dass wir eine Viehhaltung haben, die auch Futterbau hat, um wieder organischen Dünger ausbringen zu können. Wenn ich den nicht habe, gehen die Erträge richtig runter. Und das führt natürlich in Summe dazu, dass die Erträge im ökologischen Landbau niedriger sind. Also wir kriegen beide Systeme aus meiner Sicht, um zum Abschluss zu kommen. Ziel muss es sein, aus beiden Systemen das Optimal zu gewinnen, um eine nachhaltige Landwirtschaft zu gestalten. Dort, wo wir Schädlinge oder Unkräuter haben, die zu kontrollieren, auch mit chemischen Pflanzenschutzmitteln, den Fruchtwechsel zu erweitern und damit insgesamt eine nachhaltige Landwirtschaft zu erreichen und nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich habe jetzt in dem
Atlas Entschuldigung, gesehen, Herr Gemmer, uns ja. läuft die Zeit weg. Ja, es tut mir leid. Wir können das bei an anderer Stelle sicher noch mal erweitern. Frank Gemmer war das, der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes Agrar IVA zum Pestizidatlas. Danke für das Gespräch. Deutschland soll sich auf den 1,5-Grad-Pfad bewegen und bis spätestens 2045 klimaneutral sein. Da gibt es viele Pläne auf Bundesebene, aber manche Kommune hat sich schon selbst auf den Weg gemacht. Die 50.000 Einwohnerstadt Waiblingen im Speckgürtel von Stuttgart hat sich vorgenommen, die Stadt bis 2035 klimaneutral zu machen. Katharina Thoms weiß mehr.
Ein grauer Wintertag in Waiblingen. Zwischen den schmucken Fachwerkhäusern leuchtet das Obst und Gemüse auf dem Wochenmarkt umso bunter. Das moderne Rathaus sticht raus aus dieser Altstadt-Idylle. Auch weil auf dem langen Dach eine große Solaranlage thront.
Ich weiß noch, damals kam dann die Befürchtung, kann man denn tatsächlich in einer Fachwerk-Innenstadt eine Photovoltaikanlage auf ein Rathaus setzen? Verändert das denn nicht das ganze Gepräge? Naja, sie war drauf und jeder hat gemerkt, die Fachwerk-Innenstadt ist nach wie vor so schön.
Oberbürgermeister Andreas Hesky ist bei der Freien Wählervereinigung Baden-Württemberg und setzt schon seit 15 Jahren auf Solarenergie in Waiblingen. Als er frisch ins Amt kam, gab es schon den Plan, eine Solardachpflicht einführen. Auch für private Neubauten, Wohnhäuser. Was auf Bundesebene noch diskutiert wird und das Land Baden-Württemberg erst jetzt umsetzt, hat Waiblingen schon damals als erste Stadt Deutschlands beschlossen. Die Grundstücke müssen der Stadt gehören und dann stellt die Verwaltung die Bedingung,
dass wir in die Grundstückskaufverträge für die neuen Eigentümer verpflichtend aufgenommen haben, dass die Solardachpflicht aufgenommen ist und dass regenerative Energien über Photovoltaik oder auch über Solarthermie zu erzeugen ist.
Heute sind weit mehr als 600 Solaranlagen auf Wohnhäusern, Schulen oder Parkplätzen gebaut worden. Jedes Jahr würden in Waiblingen rund 2000 Tonnen Kohlendioxid eingespart.
Wir gehen vielleicht erstmal ein Stück davor.
Willi Zierer von der Bürgerinitiative Waiblingen klimaneutral zeigt mir ein Neubauviertel voller Solaranlagen. Aber das reiche nicht, sagt Zierer.
Ja, weil es natürlich noch zu wenig ist. Wenn wir jetzt auf das 1,5-Grad-Ziel schauen, zu dem sich ja die Staaten verpflichtet haben, dann reicht es bei weitem nicht aus.
Im Frühjahr hat sich die Bürgerinitiative gegründet. Studierende, Ingenieure, Rentner. Der Plan? Waiblingen soll schon bis 2035 klimaneutral werden. Länger warten ginge nicht. Deshalb sollte der Gemeinderat einen Plan erstellen, wie man auf Null Emissionen kommen könnte oder sich zumindest mal damit beschäftigen. Sowas kann man in Baden-Württemberg verbindlich einfordern über einen Einwohnerantrag. Die Unterschriften dafür hatte die Initiative sehr schnell zusammen, mehr als nötig. Die große Zustimmung hat Zierer überrascht. Für den Antrag haben sie selbst einen Klimaplan als Grundlage erarbeitet.
Und das war für uns auch wichtig, weil wir gesagt haben, wir müssen selber in der Materie so weit drin sein, dass wir überhaupt in der Diskussion mit der Stadt, mit den Gemeinderäten, da auch einigermaßen fundiert argumentieren können.
Weniger zubetonieren und auf der grünen Wiese bauen, dafür aber klimaschonend, mit mehr Holz zum Beispiel. Mehr Busse und bessere Radverkehrsrouten auch in den Teilorten. Das Wichtigste in den Augen von Willi Zierer:
Die Voraussetzung, dass wir überhaupt diese Klimawende schaffen, ist, dass wir ganz viel grünen Strom erzeugen. Das heißt, die Verbreitung von Photovoltaik auf den Dächern, die muss noch viel größer werden.
Und nicht nur das. Oberbürgermeister Andreas Hesky sagt, die Stadt könnte sich komplett mit grünem Strom versorgen, wenn auf einem Standort in der Nähe von Waiblingen endlich Windräder gebaut würden. Die Initiative hat mit ihrem Plan offene Türen eingerannt. Auch der Gemeinderat hat sich einstimmig für das Ziel Null Emissionen entschieden. Der erste Anlauf für die Windräder vor 9 Jahren ist allerdings gescheitert. Die Menschen in den kleinen Orten direkt am möglichen Bauplatz hatten sich gewehrt, aus Angst vor Schlafstörungen und Schäden in der Natur. Der Flugverkehr hatte zudem dazwischen gefunkt. Die deutsche Flugsicherung hatte Einwände. Der Standort wurde letztlich nicht weiterverfolgt. Zumindest das technische Problem könnte sich in 2 Jahren aber lösen.
dann kann sicherlich die Diskussion nochmal neu erfolgen und ich hoffe, dass dieses dann auch so getan wird. Es ist zwar ein Landschaftsschutzgebiet, aber man muss sich darüber im Klaren sein, die Landschaft zu schützen oder das Klima zu schützen, dort muss man eine Abwägung finden.
Erstmal will die Stadt eine Grundlage schaffen, wo und was denn genau verändert werden muss.
Das ist die große Herausforderung, dass wir in manchen Bereichen gar nicht genau wissen, wo denn tatsächlich der CO2-Ausstoß liegt. Wir wissen letztendlich nicht, was in den Privathaushalten an Ölheizungen oder sonstigen Sachen oder Gasheizungen noch so alles vorhanden ist.
Die Bürgerinnen und Bürger sollen mitmachen bei dem Prozess. Die Stadt will Arbeitskreise einrichten, offen für alle. Zierer und die Initiative wollen natürlich weitermachen.
Das ist das, wo ich denke, dass die Bürger auch die Politik unterstützen können in solchen heiklen Dingen, weil nicht alle Menschen das sofort einsehen. Und da muss aber eine gesellschaftliche Diskussion in Gang kommen.
Es muss jeder anfangen, ob das die Kirchen, ob das die Vereine, ob das die Gewerbebetriebe, ob das die privaten Hauseigentümer sind, jeder.
Die Stadt hat sich jetzt jedenfalls mal auf den Weg gemacht zur Klimaneutralität. Endlich, meint Willi Zierer.
Wenn Deutschland es nicht schafft, wer soll es dann schaffen?
Katharina Thoms über ehrgeizige Pläne der Stadt Waiblingen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Dass ältere Zeitgenossen mühelos an jungen Fahrradfahrern vorbeiradeln, ist schon Normalität, dank eingebautem Hilfsmotor. Weil die Fahrräder mit Elektrooption jedoch schneller sind als das normale Fahrrad, sollten Pedelec-Fahrer sich um einen verbesserten Kopfschutz kümmern. Thomas Wagner im Verbrauchertipp über Helme für E-Bike-Fans.
Fahren mit dem S-Pedelec. S steht für schnell.
Das Fahrrad ist jetzt auf 45 Kilometer begrenzt. Wenn man da auf der Straße unterwegs ist, dann merkst du natürlich schon einen Unterschied zu den normalen mit begrenzter Geschwindigkeit. Das ist schon ganz klar.
Der Geschäftsmann Stefan Kohners aus dem Bodenseekreis hat sich bewusst für ein S-Pedelec entschieden, also für ein E-Bike mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern.
Gut, ich habe mir damals einfach beim Fahrradkauf einen Fahrradhelm mitgekauft. Dabei war mir es eigentlich nur wichtig, dass der bequem sitzt.
Doch reicht ein normaler, gut sitzender Fahrradhelm bei den ganz schnellen Pedelecs aus? Für die gilt eigentlich:
Das sind keine Fahrräder mehr, obwohl sie äußerlich oft so aussehen wie die Pedelecs, sondern rechtlich sind das Kleinkrafträder.
Und das bedeutet nach Darstellung von Roland Huhn, Jurist beim Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, wer mit einem schnellen S-Pedelec fährt, muss zwingend einen Helm tragen. Und zwar streng genommen nicht irgendeinen x-beliebigen Helm.
Im Gesetz steht: Wer Krafträder fährt, muss einen geeigneten Schutzhelm tragen.
Und eigentlich, so Roland Huhn,
ist damit ein Motorradschutzhelm nach einer europäischen Regelung gemeint, nämlich der ECI-Regelung R22. Und das sind halt Motorradhelme.
Allerdings, in der Praxis werden diejenigen, die beim schnellen E-Biken einen handelsüblichen Fahrradhelm tragen, dennoch nicht mit Bußgeldern belegt. Denn auch bei den Behörden habe sich rumgesprochen, ein Motorradhelm auf einem E-Bike geht gar nicht, so David Kossmann vom brancheneigenen Pressedienst Fahrrad.
Beim S-Pedelec muss man pedalieren und man kommt unter so einem Helm ganz anders ins Schwitzen als bei einem Motorrad, das der Fall ist.
Bei Experten wie Roland Huhn schlagen da zwei Seelen in einer Brust. Da ist einmal die hohe Geschwindigkeit bei S-Pedelecs, für die herkömmliche Fahrradhelme eigentlich nicht geeignet sind. Und da ist andererseits der Umstand, dass S-Pedelec-Fahrern, die mit einem Motorradhelm unterwegs sind, buchstäblich die Luft wegbleibt.
Da hat man dann gesagt, wenn der Motorradhelm, der bei höheren Geschwindigkeiten schützen soll, nicht so richtig geeignet ist und der Fahrradhelm nicht genug Schutz bietet, dann brauchen wir einen verbesserten Helm.
Also ein Ding so zwischendrin, zwischen Fahrrad und Motorradhelm.
Da hat man dann eine Norm entwickelt, die NTA, Niederländische Technische Absprache 8776, die etwas höhere Anforderungen stellt als die europäische Helmnorm. Wenn man mit dem S-Pedelec fährt und einen Helm möchte, der einen besseren Schutz bietet als ein üblicher Fahrradhelm, dann ist ein Helm, der dieser niederländischen Norm entspricht, besser geeignet als der übliche Fahrradhelm.
Das sind quasi wie Fahrradhelme, nur ein bisschen stabiler gefertigt. Also die sind ein bisschen geschlossener vom Profil und auch ein bisschen tiefer gezogen, dass sie im Nacken ein bisschen tiefer gehen.
Ergänzt David Kossmann vom Pressedienst Fahrrad. Allerdings bieten nach seiner Einschätzung auch reguläre Fahrradhelme außerhalb der niederländischen Norm hinreichend Schutz. Allerdings:
Man sollte schon darauf achten, dass es ein Markenprodukt ist und eventuell nicht aus dem Supermarkt kommt oder aus dem Baumarkt.
Wichtig dabei auch: E-Bikerinnen und E-Biker sollten beim Helmkauf nicht auf Schnäppchen schielen.
So ab 50 Euro kriegt man gute Helme. Nach oben gibt es da kaum Grenzen. Also es gibt neuerdings auch Helme, die so Smart-Funktionen haben, die zum Beispiel so ein Unfallbenachrichtigungssystem integriert haben. Die werden dann natürlich relativ teuer.
Und diesen Verbrauchertipp von Thomas Wagner gibt es wie alle Beiträge auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek. Ob sich das Verhältnis zu Russland etwas entspannen könnte, erfahren Sie ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reimer.